Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass. Heute in einer speziellen Edition, nämlich live bei uns in der Barista-Schule. Ich begrüße also unsere Zuhörer digital und auch alle, die hierher gekommen sind, die mal zuschauen möchten, wie sowas vonstatten geht. Weiterhin begrüße ich natürlich meinen Freund, wie immer, und Geschäftspartner, Geschäftskollegen Thomas Schulz von der Röstmanufaktur W&S Café in Linsengericht. Hallo Tom, grüß dich.
Hi, servus. Michael.
Hi Tom. Ja, schön, dass du da mitmachst. Ich habe gesagt, ich habe eine Idee, wir müssen mal was tun. Wir müssen uns mal zeigen, was wir so machen. Und vor allem wollten wir auch mal reagieren auf einige Kommentare, die waren nicht böse. Ich denke, unser Publikum schätzt uns, wir schätzen unser Publikum. Aber es waren doch einige Kommentare, dass wir letzter Zeit zu sehr in diesem High-End-Nerd-Bereich unterwegs sind, wo man als normaler User vielleicht ein bisschen abschaut.
Ja.
Und insofern habe ich mir gedacht, wir gehen mal auf die meistgestellten Fragen ein, die man zu einem Siebträger so stellen kann. Und da das gegebenenfalls für uns ein bisschen schwierig ist, das zu strukturieren, haben wir einen Freund von uns, den Jens Trierweiler, gebeten, das Ganze ein bisschen zu moderieren. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich bei diesem Podcast heute auch mal hinter dem Mikro der zu hören sein darf.
Ja klar, wir freuen uns auch, wir brauchen dich auch. Und zwar geht es darum, dass wir haben schon einen Pool an Fragen, eben im Endeffekt in den Kommentarfunktionen der unsere Social Media Präsentation. Es gibt auch ein paar konkrete Kundenfragen. Ich habe auch unsere Mitarbeiter gefragt, welche Fragen werden am meisten gestellt. Wir haben auch ein bisschen gegoogelt und selbstverständlich ihr, liebes Publikum, könnt auch Fragen stellen. Bitte mit dem Jens dann quasi absprechen und er wird zu uns dann stellen. So, dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
Ja, ich auch.
Wir sollten noch mal dazu sagen, wir sind sehr erfahren. Wir machen das seit 1991, im Endeffekt im Siebträgerbereich. Seit 2004 mache ich das professionell. Du machst seit 1996...
Zumindest über 20 Jahre.
Ja.
Volles Programm.
Ja. Alles, was mit Rösten zu tun hat.
Ja.
Es stellt aber trotzdem, alles, was wir hier sagen, es stellt unsere Meinung dar.
Ja.
Und Kaffee ist im Moment ein Produkt, das in aller Munde ist. Da freuen wir uns darüber. Also jedes Lebensmittel hat es verdient, eine gewisse Wertschätzung zu erfahren. Und das ist jetzt gerade bei Kaffee. Wer komplett anderer Meinung ist, damit, also wem es schmeckt, der hat immer recht. Ja, wir sind aber der Meinung, dass wir eine Kaffeemaschine nur dann bewerten können, wenn wir sie bewerten, wenn unsere Mitarbeiter die bewerten, aber auch wenn sie zum Beispiel von unseren Technikern, unseren Kunden bewertet wird. Wie läuft die denn in einem Jahr noch, nach zwei Jahren? Wir wissen, als wir uns über die VPM-Technik, was haben wir uns da gefreut, aber die hat dann doch das nicht zur Marktreife, zumindest mit dieser innovativen Technik, nicht geschafft. Also insofern, wir bekommen hier nichts gestellt. Wir versuchen immer, alles einfließen zu lassen, gewerblich, im Office-Bereich, den Privatkunden, die Nachhaltigkeit, wie oft ist die Maschine, schlägt die bei uns auf mit irgendwelchen Sachen, wie kontinuierlich ist es, und auch die Art und Weise, wie wir eine Kaffeemaschine und eine Mühle ingenieren würden, stellt immer nur das da, wie wir es machen würden und unsere Familie anbieten würden, mit bestem Wissen und Gewissen. Also insofern, das sollte nochmal ganz wichtig sein.
Ja, es ist unsere Erfahrung, die wir sammeln in allen Bereichen, bei Privatkunden, in der Gastronomie. Und da ist es halt eben so oder sehr oft so, dass wir total begeistert sind. Wir sind natürlich auch begeisterungsfähig für Innovationen. Und wenn man die dann aber im Markt testet und die Heavy-Duty-Einsätze hinter sich bringen müssen, wir hatten das auch mit der Storm gehabt, das ist ja keine
FRC, kein muss man sagen.
Die FRC andere, natürlich, die andere läuft. Aber wir haben dann einfach Erfahrungen, die dann auch dazu führen, dass man die Meinung nochmal korrigiert und die Euphorie ein bisschen der Ernüchterung weichen könnte. Nichtsdestotrotz freuen wir uns darüber, wenn Entwicklungen halt eben in die Richtung gehen, die wir sehr schätzen, und dazu gehören eben diese Sachen wie Temperatursteuerung, Druckprofil etc. Aber wie du sagst, das ist unsere Erfahrung, die wir halt sammeln in allen Bereichen, und wenn jemand anders eine andere Erfahrung Erfahrung macht, sind wir auch froh, wenn er sie uns hier zum Beispiel in den Kommentaren mitteilt.
Sehr, sehr gerne. Wir wollten das vielleicht nochmal einmal eine Analogie ziehen für Leute, die nicht so viel Kaffeemaschinen-Vokabular jetzt schon gehört haben. Wir sind also nicht die, die einen Spieler in die Nationalmannschaft hieven wollen, weil er jetzt einen super Übersteiger, ein super Tor gemacht hat. Ne? Das ist das genau der Unterschied, dass bei diesen Tests, die überall aufploppen, so gemacht wird. Wir wollen da wirklich in die Tiefe gehen, Stärken und Schwächen der Kaffeemaschine einschätzen. Das heißt nicht, dass das dann eine schlechte Kaffeemaschine ist, aber vielleicht nicht für jeden Zweck das geeignete. Damit wir eben nach der Bedarfsermittlung optimal beraten können.
Ja, es ist ja auch so, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es gibt ja auch kein unendliches Kontingent, was bestückt werden kann, auch von deiner Seite aus. Ne? Ihr seid die technische Komponente in diesem Konstrukt, das wir hier zusammen haben, und du kannst natürlich nicht 20 verschiedene Gastro-Siebträger anbieten, die alle verschiedene andere Forderungen erfüllen, allein aus Ersatzteilgründen und so weiter, das kann man ja auch nachvollziehen. Das heißt, wir haben eine gewisse Bandbreite, die abzubilden ist, und wenn was Neues reinkommt, gucken wir, ob das was substituieren kann.
Ja.
Wenn wir das feststellen, mit einer gewissen Dauerhaltbarkeit, wird es auch passieren. Ansonsten ist es ja nicht unendlich auch dehnbar. Das gilt auch für eine Rösterei. Wir haben 40 Sorten Kaffee im Angebot. Wir haben nicht vor, morgen 80 anzubieten, weil wir auch manchmal gar keinen Bedarf dafür sehen. Also es muss ja auch ein Bedarf für da sein oder eine Innovation, die wir dann auch umsetzen wollen.
Ja. Aber jetzt ganz kurz, lange Einführung zu einem, wir müssen es jetzt nochmal ein bisschen filtern, und zwar filtern wir jetzt das Ganze nochmal, teilweise sind es Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, dass wir nicht drüber reden. Wir filtern es jetzt nochmal für den Haushaltsanwender, der vielleicht kurz vor dem Kaufentscheid steht, ein Jahr eine Kaffeemaschine hat, nicht mehr zurechtgekommen ist, irgendwelche Fragen, er möchte sich nochmal weiterentwickeln, und deswegen reden wir jetzt mal weniger. Und der Jens etwas mehr. Jens,
nein, ihr werdet gleich wieder ganz viel reden.
Okay, alles klar.
Wenn ich die erste Frage gestellt habe, die kommt tatsächlich gar nicht jetzt konkret aus irgendeinem Feedback zum Podcast oder tatsächlich auch nicht hier von euren Leuten hier, sondern das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich ganz viele stellen, bevor sie zum Beispiel zu euch hier ins Geschäft kommen. Und eine Frage, die ich selber auch schon oft gehört habe, wenn man sich mit Leuten über Kaffee unterhält, die Einstiegsfrage: Warum überhaupt eine Siebträgermaschine?
Sehr interessant. Ja. Tom, darf ich mal eine Einführung machen?
Klar, gerne.
Diese Einführung, ich fühle mich da ein kleines bisschen prädestiniert für, weil wir am Markt diese Veränderungen eben immer live wahrgenommen haben. In den 90er Jahren habe ich doch selbst in der Kneipe gestanden und Kaffees gemacht. Und wir hatten uns da im Endeffekt darum gekümmert, dass man in einem schönen Umfeld einen Café au lait präsentiert. Ja, ein Kaffee oder ein Cappuccino, das war was Neues in den Designerkneipen in den 90er Jahren. Und dieser Kaffee au lait hat mit Sicherheit nichts mit Anspruch zu tun gehabt. Da war auch ein Kaffee drin und irgendeiner hat versucht, irgendwie so ein bisschen Milchschaum zu fabrizieren. Und dann gab es diese großen Pötte. Also das heißt, dieses Getränk, das in den 90er Jahren den Filterkaffee abgelöst hat, war so ein bisschen der Kaffee au lait. Dann gab es quasi der Anfang der 2000er, das neue Zielgetränk, war der Latte Macchiato. Der Latte Macchiato war ein Getränk, das mit Aufkommen der Vollautomaten eine extreme Bedeutung gewann. Es war so schick, es hat so schön ausgesehen. Und wir haben den Latte Macchiato dann auch Bewertungskriterien unterworfen, die für uns aus der eigentlich ursprünglich italienischen Schule kommenden Baristi nicht das Richtige war. Wie dick ist denn der Milchschaum? Und so dicke, undifferenzierte Milchschäume kann ein Vollautomat hervorragend. Der Espresso, der dann in die Milch eingerührt wird, der spielt seinen Charakter gar nicht so sehr aus. In Latte Macchiato ist also etwas zweitrangig. Also Latte Macchiato-Zeit, Vollautomaten-Zeit. Jetzt geht es darum, wir haben einen neuen Fokus. Wir interessieren uns für bestimmte Sachen ganz besonders intensiv, beim Pizzateig, Brotteig oder eben jetzt auch Cappuccino und Espresso. Und Cappuccino und Espresso, und warum das ist, kannst du ja du noch mal sagen, das funktioniert in der Ursprungsform eigentlich nur mit einem Siebträger.
Ja.
Und Tom?
Es ist ja so, man muss das vielleicht auch nochmal auseinanderhalten. Definition: Espresso ist erstmal fein gemahlenes Kaffeemehl, das mit viel Druck unter Druck zubereitet wird, der zwischen 18 und 30 Sekunden läuft und dann halt nicht mehr als 40 ml lang. So, das ist erstmal eine Definition von Espresso. Das bedeutet also, das ist das Getränk. Und ein Vollautomat, und da brauche ich dann wieder deine Schützenhilfe, in viele von denen arbeiten mit Krämerventilen und diesen ganzen Geschichten. Wir reden dann hier gar nicht mehr von einem originären Espresso, sondern wir reden eigentlich von einem kleinen Schümli-Kaffee.
Ja, das ist also ein kleiner Kaffee.
Genau. Und der Espresso, dieses feine Mahlen, was wir dafür überhaupt brauchen, das wird ein Vollautomat mit seiner Technik, die er im Inneren hat, im Haushaltsbereich, würde ich es erstmal sagen, wahrscheinlich gar nicht so hinbekommen, wie das ein Siebträger macht. Wir mahlen da den Kaffee wesentlich feiner und dann wird er eben über eine Metallbrühgruppe und einem konstanten Druck, einer starken Pumpe, Vibration oder Rotation, vielleicht kommen wir da sogar heute noch drauf, entsprechend dann gebrüht. Und ein Vollautomat tut sich hier immer sehr, sehr schwer, einen wirklichen Espresso herzustellen. Wir haben früher immer gesagt, viele Vollautomaten bereiten im Prinzip einen sehr starken kleinen Kaffee zu. Aber ein Espresso ist nochmal eine andere Definition von Getränk, die man im Vollautomaten so eigentlich nicht abbilden kann. Ja. Deshalb ist ein Vollautomat, trotzdem hat er seine Berechtigung, ganz, ganz klar. Also um Gottes Willen hat hier keiner was gegen Vollautomaten. Also auch wir haben Vollautomaten in der Firma stehen. Das hat seine Berechtigung, es ist ein gutes Produkt. Das kommt auf den Anwendungsfall an, was da unten rauskommt. Aber ein Siebträger ist für das, wo der Trend jetzt gerade hingeht.
Ja.
Eigentlich unerlässlich, weil ich brauche einen ganz soliden und richtig guten Espresso, egal was ich da für einen Röstkaffee oben reingebe, der mir eine konstante, hohe Espresso-Qualität liefern kann.
Ja, ich ergänze es nochmal aus technischer Sicht. Also grundsätzlich ist es mal wichtig, dass wir die Mühle hat für uns mehr Bedeutung als die Maschine. Die Mühle darf nicht in die Maschine inkludiert sein, die braucht einen starken Motor. Also das heißt, das ist schon mal das Erste, wo wir sagen müssen, die Mühle braucht einen Charakter, die muss Feinanteile mahlen, die muss Entwicklungsanteile mahlen und das immer reproduzierbar ohne Temperatur. Das heißt also, die Mühle ist mal das Wichtigste. Das nächste ist für einen guten Espresso, wir brauchen eine Maschine, die im Endeffekt thermisch eingepackt ist, die warm ist. Von dem ersten Tropfen Wasser bis hin zur Tasse muss alles vorgewärmt sein. Das funktioniert mit Kunststoff nicht so gut. Und das nächste ist natürlich ein Milchschaum, der mit Dampf produziert wird, der wird sich ganz anders entwickeln wie ein Milchschaum, der über einen Thermoblock bei 108 Grad entwickelt wird. Da ist die Grenze so 120 Grad. Wir haben dann eben diese Reaktion, dass wir leicht karamellisieren, dass der Milchschaum so ein bisschen süß wird. Und dann, das Letzte ist natürlich, im Siebträger, in diesem Ganzen, kann ich mich eben auch austoben. Ich kann eben eine Bohne zu 100% bringen, was beim Vollautomat nicht der Fall ist. Also nochmal zusammengefasst, wer sich darum kümmert, wer aus einer Bohne verschiedene Charaktere aus dem Espresso rausholen will, wer sich um den perfekten Cappuccino kümmern möchte, dem sei gesagt, es wird sehr schwer, der braucht dann einen Siebträger. Mit einem Vollautomat kommt er da aus unserer Sicht nicht an die 85% Qualität, die eigentlich machbar wäre.
Jetzt ging hier gerade schon direkt im Publikum ein Finger hoch. Ich habe mal die nächste Frage direkt abgeholt und zwar: Kann man das auch rumdrehen? Kann man auf einem Siebträger auch einen langen Kaffee machen?
Ja, also das geht und zwar verschiedene Varianten. Tom, schätzt du die bitte ein? Tatsächlich ist es so, dass von 1986 gab es den ersten Vollautomaten und es war eigentlich eine Kaffeemaschine, eine Kolbenkaffeemaschine. Der Brüher ist heute noch im Markt und wenn wir uns überlegen, viele hier waren da noch gar nicht auf der Welt, aber wir haben nur Filterkaffee getrunken und wollten dann halt einfach mal einen Kaffeecreme haben, ja. Kaffee con crema naturale hieß das. Also man hat es gar nicht geglaubt, dass über Druck sowas entsteht, als würde es aussehen, als wäre schon Sahne drin.
Ja.
Und insofern werden Kaffeemaschinen, und ich muss die Vollautomaten etwas in Schutz nehmen, die haben seit den 2010ern sehr viel getan, eben da auch anders technisch zu arbeiten. Ja. Aber im Endeffekt sind das Kaffeemaschinen. Und ein Siebträger ist eine Espressomaschine. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt also, es gibt drei Varianten, einen langen Kaffee herzustellen. Das eine ist, wir machen eine zweite Mühle, die wir diametral anders einstellen, nämlich viel grober, dass wir die Extraktion, also dass wir einen schnelleren Flowrate haben. Wir haben eine andere Bohne. Vielleicht vergiss das nicht. Erzähl du nochmal, welchen Anspruch wir an eine für Kaffee optimierte Bohne haben. Und dann funktioniert es eben auch, einen tollen Kaffee-Creme herzustellen. Die Füllmenge sind endlich. Wir können also nicht die 0,5er To-Go-Becher aus New York da herstellen, aber es funktioniert. Es gibt eine weitere Möglichkeit. Das ist eine Geschichte, die wurde geboren im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner Italien besetzt haben. Es gab nur Handhebelmaschinen. Die Handhebelmaschinen waren in der Lage, 40 Milliliter abzuliefern oder eben 80. Und trotzdem wollte der Amerikaner seine Feldflasche voll haben. Und insofern haben sie den Americano generiert. 1, 2, 3, 4 Shots und das mit heißem Wasser aufgefüllt. Das ist der Americano, gibt es heute noch, kommt auch wieder, ist ein absolutes Trendgetränk. Schmeckt so ein bisschen wie Filterkaffee, in Österreich heißt er Verlängerter. Und die dritte Variante ist ein Workaround, haben wir schon einen Podcast drüber gemacht. Espresso-Settings, Espresso-Bohne genauso einstellen. Wir müssen aber die Druckintensität etwas kastrieren, indem wir quasi das Doppelsieb nehmen, machen das aber nur halb voll, damit wir eine andere Extraktionsvariante haben und dann bekommen wir auch einen Kaffeecreme hin. Also es geht, ja. Wer aber Kaffeecreme als sein Lieblingsprodukt bezeichnet, der braucht nicht unbedingt einen Siebträger. Tom, erzähl doch bitte noch mal was zur Kaffeesorte.
Ja, also ich will erst noch mal sagen, der Kaffeeröster muss jetzt natürlich sagen, die zweite Mühle ist der Königsweg. Das will ich erst noch mal ganz klar sagen, denn ich nehme eine ganz andere Röstung, ich nehme ein ganz anderes Produkt dafür, mahle es grober und habe dann auch eine andere Auslaufgeschwindigkeit und entsprechend auch eine Extraktionszeit, die dem Kaffee ja wirklich gerecht wird. Der Workaround mit dem, ich sage jetzt mal, einfacher Mahlungs-Doppelsieb finde ich am zweitbesten. Das ist je nach Wasserqualität, wenn ich ein sehr, sehr weiches Wasser habe, ist das eine schwierige Variante. Wenn ich ein Wasser habe mit Carbonatgröße 5, läuft das super gut, dann kann man das sehr gut anwenden. Es geht hier auch noch ein bisschen darum, was ich für eine Maschine vorne dran habe. Also manchmal ist sowas ein bisschen schwieriger umzusetzen, aber im Großen und Ganzen finde ich das wirklich eine sehr gute Lösung. Die wird übrigens auch in der Gastronomie verwendet.
Ja.
Davon ganz abgesehen, es gibt oftmals Platzprobleme. Eine Mühle nur, dann nimmt man das. Der Americano, wie du sagst, hat seine Geburt eben über die GIs hier gehabt. Das ist etwas, ich bin kein riesiger, wenn ich mich da jetzt oute, Filterkaffee-Fan. Dann ist das so, ja, ist stark. Auch immer wieder gewesen. Mir fehlt da das, was man Fülle und Körper nennt. Hier kann man noch ein bisschen variieren darüber, wie die Reihenfolge ist. Ob ich erst Wasser reingebe und dann Espresso drauflaufen lasse oder umgekehrt. Ist die dritte Variante. Die Sache ist die, wenn ich eine Bohnensorte dafür verwende, die reiner Espresso ist und ein starker Espresso, klassisch geröstet, dann würde ich sagen, geht der Americano tatsächlich recht gut. Eine einfache Mahlung im Doppelsieb geht auch sehr gut, aber eine Kaffeebohne, die nehmen wir ganz anders. Also wir nehmen einen anderen Rohkaffee aus einer anderen Region der Welt. Ich gebe jetzt mal eine Idee. Vielleicht ist ein Espresso im klassischen Italienischen eher afrikanisch geprägt zum Beispiel. Und wenn man dagegen jetzt setzt und sagt, ich will eine zweite Mühle bestücken und nimmt einen südamerikanisch geprägten Kaffee, dann habe ich einen ganz anderen Grundton in dem Kaffee drin und den mahle ich entsprechend grober. Und es ist nämlich so, dass wir bei einer Zubereitung, bei einer Brühung für einen Kaffeecreme auch einen Tick länger extrahieren können. 30 bis 40 Sekunden kann das dauern im Siebträger. Und dann will ich auch gewisse Säuren da nicht so stark drin haben. Das heißt, ich nehme tendenziell Bohnensorten, die dem entgegenkommen in der Mischung. Und entsprechend habe ich einfach ein anderes Produkt.
Ja. Jetzt habt ihr ja schon ganz viel auch über Mühlen gesprochen. Bringt mich gerade zu einem Thema, was ganz oft als Feedback zum Podcast auch kam. Ja. Ich glaube, da wurde jetzt sogar schon mal eine Folge drüber gemacht.
Ja.
Was ist denn wichtiger für euch tatsächlich, die Mühle oder die Maschine?
Jetzt habe ich nicht schnell genug reagiert, weil ich würde es natürlich super gerne in 0,01 Sekunden beantworten, nämlich die Mühle, ganz klar.
Ja.
Gibt es auch überhaupt keinen Zweifel. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Kollege von uns gibt, der dann eine andere Meinung ist. Also wer kein Budget hat, kauft sich eine gescheite Mühle und eine gebrauchte Maschine. Ja. Kommen wir viel weiter mit. Allerdings, ja, mit Mühlen kann es halt auch verrückt werden. Ne? Also man sollte, da bist du noch mal ein bisschen mehr im Thema, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was darüber, aber jeder Lieferant hat seine eigene Philosophie. Es schmeckt jeder Lieferant schmeckt anders da. Also das ist quasi, es unterstützt den Kaffeegeschmack anders da. Aber wenn man richtig, es geht ja darum, man kauft sich hier gegebenenfalls ein ganz so ein Microlot Länderkaffee, gibt richtig viel Geld aus und haut's dann in eine Mühle, die dann irgendwo mit 70 Grad Temperatur das vermahlt, dann sind 50% der Aromen weg. Also das heißt, die Mühle ist das Essentiellste in dieser ganzen Kette nach der Bohne an sich. Wasser kommt dann sofort danach. Die Maschine muss einfach nur das machen, was ich von ihr erwarte. Da ist natürlich auch eine gewisse Stabilität an Anforderungen. Aber die Mühle, da kommt ja auch im Endeffekt diese ganze Idee, wie ich den Kaffee interpretiere, das kommt ja alles aus der Mühle. Und die Mühle muss das umsetzen, wie ich mir das vorstelle. Und insofern kann es auch recht teuer werden. Aber gute Nachricht, eine Mühle geht aus meiner Sicht, zumindest die Lieferanten, die wir haben, nicht kaputt. Ist irgendwas für immer. Und aber ganz klar Nummer eins, die Mühle. Tom,
wie ist es bei dir? Unbedingt. Also wir haben einen Podcast gemacht. Ich muss ganz kurz daran erinnern, dein teuerstes damaliges Setup, Mühle und Maschine. Stimmt. Und dann das günstigste Setup, was du hier hattest, und haben dann geswitcht und haben dann gesagt, wir nehmen die teuerste Mühle mit der günstigsten Maschine und deine teuerste Mühle mit der und deine günstigste Mühle mit der teuersten Maschine. Und das schlechteste Produkt, das wir überhaupt an diesem Tag konsumiert haben, war günstige Mühle, tolle Maschine. Ja. Tolle Kaffeemaschine, ja. Weil die Mühle so unsauber malt und so viel Fehltöne reinbringt und diese sehr gute Maschine mit unglaublicher Präzision das herausarbeitet, was da so schlecht ist, dass man das also praktisch nicht trinken konnte. Das Gegenteil zu sagen, ich nehme eine Spitzenmühle, die das wirklich die Feins und die groben Anteile perfekt austariert, die präzise malt, kühl malt und das dann auf eine günstige Maschine gibt, war eines der besseren Produkte. Ja. Ich würde sagen Top 3 an diesem Tag. Auf also ganz, Fall. Ganz wichtig, wer will, hört mal rein. Wir waren selbst erstaunt, wie immer ungestellt bei uns alles und wir waren baff darüber, wie wichtig die Mühle ist und man kann also nicht, man kann es nicht genug betonen, die Mühle ist weit mehr als die halbe Maschine. Ganz, ganz wichtig. Ja.
Sehen wir so.
Genau, jetzt hast du gerade schon ein Stichwort gesagt, die Haltbarkeit einer Mühle.
Ja.
Da kam im Vorfeld zu dem Live-Podcast heute tatsächlich eine Frage per E-Mail, nämlich die sich genau darauf bezieht, wie lange hält eine Kaffeemühle? Mhm. Hält eine Kaffeemühle tatsächlich unendlich oder gibt's Teile, die dann irgendwann mal...
Naja gut, es gibt ja mittlerweile, ich sag mal, es gibt, der Markt ist natürlich groß und der ist jetzt aufgegangen 2014. Wo jetzt jeder in jeder Preis in jedem Preissegment irgendwas mitmachen möchte und namhafte Hersteller nehmen dann quasi Mühlen, die sie in ihr großes Gewand der teuren Gastromühlen stecken, machen eine indirekte Übersetzung und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, hier einen Service zu machen. Das sind jetzt Mühlen, die wir auch gar nicht verkaufen. Die Mühlen sind Wegwerfmühlen. Die machen dann ihre 50.000 Tassen, was ja gegebenenfalls viel ist und dann sind die aber im Endeffekt durch. Das ist bei einer normalen Mühle, Scheibenmahlwerk im klassischen Bereich, ab einer Mahlscheibe, sagen wir mal 63, nicht der Fall. Der Motor wird in den seltensten Fällen kaputt gehen. Die Mühlen brauchen dann gegebenenfalls mal eine Wartung in dem Podi, der Initialpodi, der das dann macht und der Motor ist so stark und so überdimensioniert, dass das Ding hält ohne Ende. Nichtsdestotrotz braucht die Mühle eine Pflege, hat aber eher was Geschmackliches.
Ja.
Aber eine Mühle in, also wir haben hier gute Mühlen von 399 bis 8000 Euro. Ja? Und für die gilt das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wir müssen die Teile verstehen, wir brauchen einen Motor, wir hätten gerne ein Infinitesimalmalwerk, wenn es ein Scheibenmalwerk ist. Die Scheiben müssen austauschbar sein und wir wollen auf jeden Fall, dass wir einen schönen Antrieb haben, damit der nicht ausschlägt und wenn er ausschlägt, dass wir ihn reparieren können und dann ist es eine coole Sache. Also eine Mühle hält ewig, grundsätzlich mal.
Deshalb lohnt sich auch die Investition. Deshalb lohnen sich vielleicht diese 200-300 Euro mehr, die ich brauche, um von meiner mittelguten Mühle auf eine super Mühle zu kommen. Auf jeden Fall, weil die Mühle nehme ich eigentlich immer mit. Und ich kann sie immer warten lassen. Es sind mal neue Mahlscheiben fällig nach einer gewissen Anzahl von Malungen. Aber das ist wirklich ein langer Prozess. Vielleicht sind diese 50.000, die du angesprochen hast, ganz guter Wert auch für eine Erneuerung von Mahlscheiben im Privatbereich. Und dann ist eine Mühle etwas, was man sehr, sehr lange mit sich nehmen kann. Und man kann auch darüber, wenn man dann die Maschine wechselt, tatsächlich auch feststellen, wenn ich eine gute Mühle die ganze Zeit schon hatte, was kann meine neue Maschine eigentlich? Also ist auch dafür sehr, sehr gut.
Also 399 Euro Mühle, das ist eine Mühle, mit der man kommt man klar. Ja, aber wer dann automatisch alles so machen möchte, wie er es gerne macht und macht dann das Ganze an einer 1200-Euro-Mühle,
ja,
wird er ein komplett anderes Produkt trinken.
Ja.
Ja. Und das ist eine Produktqualität, die er mit der 399-Euro-Mühle dann nicht erreichen könnte. Ja, weil einfach das technisch oder beziehungsweise auch von der Konstruktion der Mahlkammer und die Qualität der Mahlscheiben einfach nicht umzusetzen ist. Aber nichtsdestotrotz, um das ganz klar zu beantworten, ja, Mühle wichtiger als Maschine. Aber wie lange hält die?
Wie lange hält die Mühle? Ja, schon ewig.
Schon ewig, ja.
Ja, schon ewig.
Gerade noch zum Thema Mühle nochmal eine Frage, die auch ganz oft quasi zurückkam. Auf sämtlichen Kanälen mit dem Reinigungsaufwand. Wann, wie oft?
Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Institut bin und wir bilden uns weiter, zum Beispiel Goran Huber, oder wenn wir hier bei uns Sachen verkosten, dann reinige ich meine Mühle täglich. Ja, jetzt ist es natürlich so, wir passen das schon so ein bisschen an, was im Alltag ist. Und es ist natürlich wichtig, dass wir auch da, wenn ich jetzt dem Endkunden sage, du musst jeden Tag Granulat durch deine Mühle laufen lassen, dann ist das gut für uns, da verkaufen wir viel Granulat.
Ja.
Aber er wird es einfach nicht tun und er hätte da eine Barriere. Und es ist auch im Endeffekt nicht notwendig. Ja? Wir wollen aber regelmäßig diese Fettablagerung in den Mahlscheiben und in den Mahlkammern rausbekommen. Da gibt es verschiedene Konzepte, eben über das Granulat oder gegebenenfalls mal die Mahlkammer aufmachen und aussaugen. Das kommt immer drauf an, was wir haben. Aber unabhängig davon, bei wer viel Kaffee verbraucht, einmal in der Woche. Im Haushalt sollte man es schon mal einmal im Monat machen. Aber nochmal ganz klar, mir ist bewusst, dass es hier auch Lehransätze gibt, die sagen, die Mühle muss jeden Abend gereinigt werden. Das kommt vor allem dann in den Instituten, weil wir wirklich ständig wechselnde Kaffees haben und wir möchten überhaupt keine Überlappung mehr mit dem Geschmack, der gestern noch drin war.
Ja, und da muss man auch immer wieder sagen, das stimmt so, aber auf der anderen Seite ist es immer sehr schwierig, eine Laborthese dann in den Alltag zu übertragen. Wenn ich den Siebträger zum Beispiel nur am Wochenende benutze und unter der Woche einen Vollautomaten betreibe, das machen ja viele Privatleute tatsächlich, dann ist es wichtig, dass die Mühle im Laufe dieser Woche den Geschmack des Kaffees, den ich als erstes, zweites, drittes dann mache, so stark verändert, weil einfach diese Öle da drin alt werden, dass das schon ein Thema ist. Ich muss das dann schon machen, sonst bin ich enttäuscht. Aber in der Gastronomie, um das nochmal klar zu sagen, wo wir sehr, sehr stark halt zu Hause sind, ist Mühlenreinigung ein Thema. Auch ich finde vor allem, dass man sagen muss, geworden. Das war früher gar kein Thema. Mittlerweile ist es ein Thema geworden. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und da bin ich aber froh, wenn unsere Gastronomen das zweimal im Monat machen.
Jetzt müssen wir gerade wieder von Maschine zu Maschine springen, ne? Weil hier im Publikum gerade wieder eine Frage quasi kam.
Ja.
Thema Reinigung, weil wir gerade beim Thema sind. Übertragen auf Siebträger.
Mhm.
Reinigungsintervalle und Tätigkeiten beim Siebträger daheim.
Also ich muss noch mal ganz kurz sagen, auch hier der Anspruch an jemand, der in einer Barista-Schule arbeitet, im Labor ist da, ich mache jeden Abend alles.
Ja.
Ja. Da bin ich aber auch eine Dreiviertelstunde zugange.
Ja.
Und wir müssen das tatsächlich mal in den Bereich bringen, wo wir geschmacklich komplett klar sind, wo wir aber auch technisch komplett klar sind. Und ich würde es ganz kurz vielleicht mal runterrasseln. Ja. Wir machen abends die Gruppe sauber, indem wir mit der Gruppenbürste das Bajonett ausmachen. Wir fahren mit unserem für das Kaffeemehl gewidmeten Tuch das Duschensieb ab. Wir leeren alles aus, was auszuleeren ist. Wir machen mit dem Mühlenpinsel den Mühlenauslauf sauber. Im Optimalfall leere ich den Tank aus und fahre mal da drüber.
Ja.
Und vor allem dann unter fließendem Wasser schön die Filterträger, die Filterrutschen, die Ausläufe, dass wir hier überhaupt keine Fette mehr haben, die sich eingebrannt haben. Das muss alles abends gemacht werden. Und wenn man das mal gemacht hat, man merkt abends, das ist gar nicht so viel.
Die Arbeit ist gar nicht so viel. Man wundert sich aber, wie viel da rauskommt.
Ja, natürlich.
Das ist nämlich erstaunlich, weil viele glauben, ich mache am Tag vielleicht 20 Kaffee im Heimbereich, wenn mal Geburtstag war.
Ja.
Aber was da rauskommt, ist schon immer wieder erstaunlich.
Ja, logisch. 20 Kaffees hintereinander, da hast du richtig Fettablagerung
in dem Filterträger.
So, jetzt ist es so eine Sache. Es gibt immer, die Hersteller wollen sich immer so ein bisschen über diese Mengen definieren. Also nach 120 Tassen bitte das. Wenn aber 120 Tassen in einem Dreivierteljahr erst sind, weil ich ganz wenig trinke, haben wir natürlich negative Geschmäcker über im Endeffekt altes Fett.
Unbedingt.
Ja, und insofern sollte man in einmal der Woche auf jeden Fall, wenn ich 100 Tassen alle 2 Tage habe, dann das.
Ja.
Aber zumindest einmal in der Woche den Gruppenrücken von der Brühgruppe auf jeden Fall die Blindsiebreinigung mit dem Pulver machen. Und darüber hinaus die Filterträger intensiver sauber machen, die Filter einlegen in einen Kaffeefettlöser, den Tank intensiver machen und uns wirklich immer wieder darum kümmern, dass der Milchhahn, der ja im Optimalfall unmittelbar nach dem Schäumen picobello sauber gemacht werden kann, aber der muss auch überprüft werden, hat es mal einer nicht gemacht, habe ich irgendwo einen Eiweißspiegel. Das mache ich dann einfach
ja.
mit ein bisschen Milchschaumreiniger in eine kalte Tasse Wasser heiß machen und dann mit klarem Wasser nachspülen. Also einmal in der Woche, etwas mehr, ich sag mal 10 Minuten.
Ja.
Dann einmal im Monat, das mit der Mühle. Hier kommt auch noch was dazu. Jens, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Wenn man so in dunklere Kneipen geht, die schon Siebträger haben, dann könnte diese Aromabehälter, wo die Bohnen reingeschüttet werden, auch mal gelb sein. Und die Bohnen, die kleben dann oben so im Rand entlang. Und irgendwann, wenn sie so nach 3 Monaten mal so runde, dass die auch noch mitgemahlen werden.
Nicht optimal.
Das ist nicht optimal, aber das sieht man auch schon.
Ja.
Und dann sehen die Scheiben nämlich genauso aus. Also damit eben genau das nicht passiert, dass der Bohnenbehälter, der muss immer appetitlich sein, komplett transparent, wird der Bohnenbehälter sauber gemacht, das geht hervorragend mit Dampf, und dann eben die Scheiben mit Granulat.
Also ich gehe sogar hin, vielleicht, wir synchronisieren nicht alles vorher, ich sag sogar immer, also das mit dem, einmal in der Woche mit dem Pulver das zu reinigen, das ist ja ein Entfetter.
Ja.
Ich sag aber trotzdem, egal wie wenig Kaffee du machst, mach am Tagesende, nimm dein Blindsieb rein und mach's halt bitte jeden Tag trotzdem mit Blindsieb, aber ohne Pulver. Spül mal rückwärts eine Gruppe durch.
Okay.
Das ist enorm, was da hinten rauskommt. Manchmal, bei manchen Maschinen siehst du ja den Ablauf hinten. Und einmal in der Woche bitte, mindestens einmal in der Woche mit dem Entfetter machen. Aber
okay, schaue ich mir mal an.
Kannst
wenn mal das tatsächlich so ist bei 5 Tassen, dass man da was sieht.
Siehst du das?
Ja. Musst du unseren Beitrag auf unserer Homepage nochmal verändern? Darum wird es mit eingebaut.
Ja.
Ja, auch das ist ja, das gehört dazu. Wir lernen jeden Tag neue Sachen und das darf auf keinen Fall sein. Wir wollen das Rückspielen schon ordentlich machen. Es hat zum einen, es hat verschiedene Komponenten. Die eine Komponente ist, die Maschinen, die nicht gepflegt sind, die fliegen einen nach 7 Jahren um die Ohren.
Ja.
Und wir leben ja auch diese Nachhaltigkeitsgedanken und sagen, ey, kauf dir einen Siebträger, ist viel transparenter, du kannst, es ist natürlich wie ein Rennski so ein kleines bisschen, man kann mehr Fehler machen, aber man kann auch mehr Spaß haben. Aber das Ding ist auch nach 7 Jahren noch was wert. Ist es aber nicht, wenn ich 7 Jahre gar nichts gemacht habe. Ja? Also insofern sollte diese regelmäßige Pflege zum einen für die Lebenserwartung schon mal gemacht werden, aber zum anderen auch für die Hygiene und vor allem, was
ganz wichtig
für den Geschmack.
Ja. Möchte ich jetzt gerade noch mal eine Frage aus dem Publikum kurz weitergeben, genau zu dem Thema jetzt. Wie hoch sind denn für den Privatmann die Reinigungskosten quasi in einem Jahr? Also wenn man das richtig machen möchte, wie viel Geld muss man da investieren in Reinigungsmittel etc.?
Also wir brauchen immer 3 Sachen. Wir lösen Eiweiß, da bin ich der Meinung, wir kommen da mit dem Eiweißlöser klar. Der kostet 10 Euro fürs Jahr. Wir lösen Kaffeefett, der kostet 13 bis 14 Euro im Jahr. Wahrscheinlich hält er sogar 2 Jahre, das bin ich jetzt nicht ganz sicher. Es sind 560 Gramm und 10, also das müsste halt irgendjemand ausrechnen, 20 Gramm brauchen wir pro Woche. Das hält dann doch über ein Jahr. Ja, genau, auf jeden Fall. Und dann ist die Sache mit dem Carbonat, also diese Entkalkung, das ist eine Begriff, das ist eine Sache, die wirklich hochindividuell gehandhabt werden muss. Zum einen kommt es darauf an, Einkreiser, Zweikreiser. Ein Einkreiser braucht weniger Entkalkung als ein Zweikreiser. Ein Zweikreiser kann ich selbst entkalken. Multiboiler-Maschine kann ich schon nicht mehr selbst entkalken. Also Multiboiler-Maschinen müsste ich dann mit einem Filter betreiben. Deswegen machen wir da mal das teuerste Szenario. Das wären Alina, 3 Ersatzfilter kosten 19,99. Ich bräuchte davon 9, also 60 Euro plus die Anschaffung, 90 Euro Filterkosten im Jahr. Das heißt also im Worst-Case-Szenario ca. 110 Euro Reinigungskosten im Jahr.
Also nichts, sag mal, vor dem man Angst haben muss, wenn man...
Nein. Man muss eher davon Angst haben, wenn ich es nie gereinigt habe und niemals entkalkt habe, dass wir den Kessel in eine Schraubzwinge reinmachen müssen und dann zu zweit dranhängen, um die Heizung rauszubekommen. Davor muss man Angst haben, weil dann arbeiten wir quasi an einem Routineeingriff eben 4-5 Stunden. Und das macht die Sache dann eben teuer, teilweise unwirtschaftlich, teilweise führen wir eben so auch Totalschäden bei.
Und man kann das auch nicht hoch genug hängen. Reinigung ist super wichtig, weil es für den Geschmack entscheidend ist. Manchmal komme ich zu Kunden von uns, die Gastronomie betreiben, und Kaffee ist vielleicht nicht deren zentrales Produkt. Und ich schmecke dann schon, irgendwas stimmt da jetzt nicht ganz. Und dann frage ich auch schon, wo ist denn der Maschinenreiniger? Was nehmen Sie denn da? Und dann kommt oft die Antwort, ist gerade aus, aber der ist bestellt.
Das ist eigentlich
schon. Und das ist halt immer, dann weißt du.
Das ist eine eigene Marke. Der ist gerade bestellt. Das ist eine eigene Marke.
Du weißt dann halt in dem Moment, okay, also ich habe das Richtige geschmeckt und die wissen auch, um was es geht. Also ich will damit aber nochmal sensibilisieren, auch falls ein Gastronom zuhört, macht die Maschinen sauber. Das ist auf Dauer eine ganz üble Geschichte, wenn man das nicht macht, weil diese Öle, ätherischen Öle, die werden erst mal ranzig und später werden die unglaublich bitter. Die haben Einfluss auf das Crema-Verhalten eines Siebträgers. Du hast dann so eine wegbitzelnde Crema. Auf einmal, wo kommt das her? Na, da gehen die pH-Werte halt dann auch in die Hose im Laufe der Zeit, wenn du brühst. Und also das ist mannigfaltig und die Kosten waren jetzt für ein Privat gerechnet, aber ein Gastronom kann sich's auch leisten. Also wir haben, ich muss ich natürlich jetzt auch wieder für alle unsere Kunden die Lanze brechen, die allermeisten machen super, aber die paar wenigen, die es noch nicht verstanden haben, macht es.
Ja. Und eine Sache vielleicht noch, man kann das ja mal probieren, einfach mal so einen Löffel Olivenöl irgendwo hinlegen und dann in 2 Monaten mal, oder nee, auf die Heizung, und in 2 Monaten vielleicht mal lutschen dran. Und dann kommt man vielleicht drauf, dass man doch diese Reinigung durchführen sollte.
Ja. Wichtig.
Ich würde sagen, dieses Thema haben wir erschöpfend behandelt.
Okay. Oder aber auch hier nochmal ganz kurz. Es ist ein Lebensmittel. Wir haben also hier ganz tolle Beiträge. Ja. Hast du sogar geschrieben, einen davon, wie reinige ich meine Siebträgermaschine. Wir hatten schon mal einen Podcast, wer da tiefer einsteigen will, aber auch gerne. Also es ist wichtig, macht das. Die Reihenfolge haben wir kurz zusammengefasst. Im Detail gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage.
Jetzt muss ich ganz kurz mal zu unserem Producer gucken, ob wir noch Zeit haben für eine Frage. Ja, und zwar eine, die uns tatsächlich jetzt auf allen Ebenen quasi begegnet ist bei der Vorbereitung zu dieser Sendung jetzt. Welches System hat die kürzeste Aufheizzeit? Das war eine Frage, die tatsächlich auf sämtlichen Kanälen gerade irgendwie scheint eine sehr, sehr wichtige Frage zu sein.
Ja. Hör ich, also täglich und immer wieder. Und ich weiß jetzt auch, das ist jetzt nicht die richtige Pausenfrage. Weil die, wenn ich die beantworte, bin ich immer so ein bisschen unsympathisch. Aber ich möchte bitte mich deswegen auch ein bisschen erklären. Als der Siebträgerkultur nach Deutschland so richtig reingekommen ist, haben wir natürlich unsere komplette deutsche Draufsicht auf einen Siebträger unserer deutschen Grundordnung unterworfen. Das heißt also, wir haben die Spaltmaße kontrolliert, wir haben geguckt, was unsere Ingenieure würden Folgendes besser machen. Ja, und am liebsten, wo ist denn die App? Ich möchte es gerne ausrechnen. Und das ist so ein bisschen eins von vielen Themen, wo ich mir denke, dass diese digitale Herangehensweise an einen Siebträger, an ein Lebensmittel, das so vielen exogenen Faktoren unterworfen ist, dass der Sache nicht gerecht wird. Wir machen es nur schlechter. Wir werden damit niemals das Hauptproblem an der ganzen Geschichte Kaffee machen, ist ja unsere Sensorik. Wir wollen quasi schmecken, was uns nicht schmeckt, mit viel bewusster Wahrnehmung, zu sagen, mir fehlt hier die Süße, was mache ich denn damit? Und deswegen ist es eigentlich aus unserer Sicht nicht das Richtige, wie so ein Quartett uns technische Daten durch die Gegend zu schießen. Diese Aufheizzeit, ja, und jetzt komme ich wieder, also eins von vielen Themen, die nur in Deutschland wichtig sind, hat folgendes, es wird wirklich immer gefragt, wer überhaupt keine Zeit hat, ist für jemanden, der überhaupt keine Zeit hat, der Siebträger das richtige Getränk.
Wenn er eine Zeitschaltuhr besitzt, vielleicht schon.
Ja, aber selbst dann. Ich würde ja den ersten gar nicht trinken. Ich will ja den ersten auch noch mal ein bisschen nachsitten an der Mühle. Das heißt also, die Maschine ist zwar in 2 Minuten bereit, aber die ersten 2 Espressi, die schütte
ich
ja weg.
Aber ich sag jetzt mal, der erste aus dem Vollautomat ist auch nichts. Also ich will da jetzt, damit will ich sagen, ja, du kannst das schon. Also ich will jetzt die Leute nicht ausklammern, wenn man gar keine Zeit hat, aber es ist die Frage, ob es unbedingt dann die Aufheizzeit rettet. Okay. Oder ist es das Rest drumherum, wie ich mich organisiere?
Also so, was ich damit sagen will, zum einen, wir kommen noch auf die Frage, was ist das schnellste System, das ist ganz leicht zu beantworten, aber unabhängig davon, was passiert gerade, ist nochmal wichtig. Und du hast natürlich auch vollkommen recht, aber ein Espresso jetzt zwischen Tür und Angel in einem Siebträger durchzuschießen, ist sicherlich nicht das Selbstverständnis eines Siebträgers.
Du hast recht.
Ja? So, jetzt ist es so, dass wir diese Aufheizzeitdebatte ist, glaube ich, auch die meiste Frage, die gerade gegoogelt wird. Also unsere Mitarbeiter werden immer damit konfrontiert. Und insofern ist auch ein großes Engineering-Battle entstanden von Lieferanten, wie die damit umgehen, um eben kürzere Aufheizzeiten als der Mitbewerber zu haben. Und diese Sachen, lass uns ganz kurz drüber reden. Erlaubst du es, Jens? Lass uns ganz kurz drüber reden, weil das ist mir wichtig. Haben wir die Maschine denn dadurch besser gemacht, dass wir unsere gesättigte Brühgruppe jetzt aus Kunststoff bauen und unsere Ausläufe aus Kunststoff sind, weil die diese Minimaltemperatur, die ich brauche, für einen Auslauf schneller erreichen? Haben wir das besser gemacht? Stelle ich in Frage. Das nächste ist, wenn ich einen Wärmetauschersystem, wenn ich das zum Überhitzen bringe, damit schneller die Zirkulation in einer klassischen Faema-Brühgruppe stattfindet, und ich dann aber meinen ersten Espresso quasi gar nicht richtig trinken kann, weil er viel zu heiß ist, oder beziehungsweise ich muss einen Coolflash machen von 120 Milliliter.
Ja.
Nur um zu sagen, meine Maschine ist jetzt in 7 Minuten betriebsbereit, nicht in 15 Minuten. Habe ich da was richtig gemacht? Wenn ich noch andere Materialien verwende, wir haben ja Speichermaterial, es gibt ja auch bei den Pfannen, es ist ja bei allem so, Gusseisen ist ja deswegen so cool, weil die die Wärme komplett aufnimmt und dann komplett und zwar unaggressiv abgibt.
Ja.
Und das hat doch eine Analogie zu deinem Röstautomaten. Ja, ne?
Die Röstmaschine ist auch aus Gusseisen sehr dick und gibt ganz langsam die Wärme an die Bohnen ab und nicht punktuell zu heiß oder mit zu viel Energieeinsatz.
Das heißt also, wenn ich jetzt punktuell nur diese Battles habe, 63 Grad Wasser, beziehungsweise 93 Grad Wassertemperatur vorne mit dem Offset, jetzt muss die Brühgruppe mindestens mit einer Heizung auf so und so viel sein und das schaffe ich gestoppt, zack, und dann habe ich den Wert, aber das ganze andere stimmt nicht und das Ganze ist nochmal umgepackt, dann wird die Maschine trotzdem nochmal heißer, dann müsste sie teilweise wieder umstellen, weil dann kommt ja diese ganze Umkehrtemperatur noch dazu. Also insofern wird sehr viel getan.
Auch das erste Produkt muss ja dadurch nicht besonders gut sein, wenn ich es so schnell heiß mache. Das ist ja die Frage, die uns immer beschäftigt. Schmeckt es? Ja. Und wenn ich das überreize und gehe eben auf diese Überhitzung, muss das rausnehmen, treffe ich dann genau diesen Punkt, dass meine Temperatur dann passt? Oder hätten der Maschine einfach 4-5 Minuten gut getan, um solide durchzuwärmen, gerade am Anfang?
Ja, also das sind dann Sachen, die sind sicherlich drüber und sind nur dem geschuldet, dass man eben Umfragen werden glaubt. Es gibt aber natürlich Ansätze, die komplett klar sind, die sind uns auch schon klar. Eine Faema-Brühgruppe, eine E61 ist keine moderne Brühgruppe.
Nee.
Und wenn ich da nicht auf die Zirkulation warte, sondern ich spendiere der eine Heizung, habe ich natürlich 5 Minuten gespart. Die können wir uns locker ersparen.
Ja. Aber die Sache mit dem Kunststoff, was du jetzt sagst, gesättigte Brühgruppe Kunststoff, das ist ja einer der nächsten Überprüft-Podcasts, die wir machen wollen.
Ja, müssen wir machen. Müssen
wo wir sagen, was passiert denn hier gerade? Ist das der richtige Weg?
Aber jetzt mal ganz kurz. Und jetzt gibt es tatsächlich irgendwas, was dafür steht, für die kurzen Aufheizzeiten. Das sind Thermoblocksysteme, die im Endeffekt die Heiztechnologie von hochwertigen Vollautomaten in Siebträger reinbaut.
Ja.
Und es funktioniert beim Espresso tatsächlich sehr gut. Da hat Ascaso mit angefangen. Ascaso, das ist also, kann man sagen, das System, das am schnellsten aufgeheizt ist, hat vorne eine Kontaktheizung inklusive einem Thermoblock, der eine Aufheizzeit von 9 Sekunden hat. Ich kann loslegen. Ja?
Funktioniert super.
Im Espresso-Bereich hat es auch eine ganz, ganz tolle Qualität, muss man sagen. Im Dampfbereich mit Thermoblock habe ich dieses Thema mit wie der Vollautomat. Es ist eben nicht das gleiche, wie wenn ich es mit Dampf mache. Und insofern ist das auf jeden Fall eine Alternative. Haben wir auch. Ist auch eine schön einstellbar, Temperatur funktioniert gut.
Ja,
also
super.
Schnellste System, Ascaso. Es gibt mittlerweile natürlich auch welche, die das nachgebaut haben. Quickmill Luna oder sowas. Diese ganzen Maschinen mit Thermoblock-Technologie. Macht Sinn. Im Dampfbereich glaube ich, dass diese eingefleischten Baristi mit Thermoblock-Maschinen noch Probleme haben werden.
Ja, der Dampf ist nicht ganz so trocken. Ja.
Und aber auch da weiß ich zum Beispiel, dass namhafte Physiker und namhafte Hersteller an irgendwas basteln, damit wir da auch noch schneller werden. Aber wenn es jetzt so ist, meiner Ansicht nach, ein Espresso steht für bewusstes Konsumieren, analysieren, Spaß haben, nicht so zwischendurch. Insofern kann ich auch eine Viertelstunde warten, bis das ganze System eingestellt ist und aufgeheizt ist. Also ich finde, ich hänge es nicht so hoch, wie es im Markt hochgehängt wird.
Du hast alles, wir haben alles schon gesagt. Für mich spielt Aufheizzeit keine Rolle, aber ich weiß, dass es momentan ein Thema ist. Ja, also, aber nehmt euch ein bisschen Zeit für einen gescheiten Espresso. Ihr müsst dann nur schnell sein, wenn er super zubereitet ist, ihn schnell zu trinken. Denn wenn der Espresso gebrüht wurde, dann hat er keine Zeit. Aber bis dahin gibt ein bisschen Zeit. Es ist, die Produkte schmecken entspannter, die schmecken runder, wenn eine Maschine schön durchgewärmt ist. Und es ist auch reproduzierbarer für euch, als wenn ihr jedes Mal mit der Stoppuhr dasteht und wollt den ersten Espresso immer so schnell wie möglich trinken. Dann werden die Ergebnisse auch nicht alle sehr, sehr ähnlich sein. Diese ersten Espressi werden dann volatil sein. Bisschen mehr Zeit, bisschen mehr Ruhe. Macht hier Sinn. Und wir reden von nicht viel.
Apropos Espresso, trinken wir mal einen?
Jetzt trinken wir mal einen.
Also würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause.
Das war ein schönes Stichwort gerade. Ne? Nehmt euch ein bisschen, ja. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit für eine kleine Pause.
So ist es.
Okay.
Und dann hören wir uns wieder.
Also dann bis gleich. Ja. Bis
gleich. So, liebe Hörer, wir verabschieden uns jetzt nicht nur in die Pause, sondern auch aus dieser Folge des Podcasts. Michael und Tom sind schon auf dem Weg zu den Maschinen. Und wer wissen möchte, wie es nach der Pause weitergeht, der freut sich jetzt schon auf den zweiten Teil dieses Podcasts, der in 2 Wochen veröffentlicht wird. Bis dahin, ciao.